Herzlich willkommen zur 27. Episode des Allgäuer Geocaching Podcasts. Hier sprechen wieder die Dotti und der Christian. Servus, Christian.
Grüß dich, Dotti. Freue mich, dass wir wieder da sind.
So, jetzt haben wir uns ja eine ganze Weile nicht mehr gehört. Wir haben es also nicht geschafft, vor 2 Wochen zusammenzusitzen. Wir haben es einfach terminlich nicht geschafft. Aber jetzt klappt es ja wieder und das finde ich auch wesentlich besser und angenehmer, wenn ich wieder auf der anderen Seite jemanden habe, mit dem ich meine Meinungen hier abgleichen kann. Schön, dass du wieder da bist.
Ja klar, freut mich und schön, dass die Susi uns da mit so einem Audiobeitrag noch ausgeholfen hat. Aber heute ist doch wieder eine ganz normale Sendung und schauen wir mal, was uns da alles so einfällt heute.
Jo, dann wollen wir mal einen kleinen Rückblick nochmal halten zu der Episode Nummer 25, wo wir gemeinsam unterwegs waren im Kemptner Wald und eine schöne Runde gegangen sind, einen tollen Multi gemacht haben. Und da haben wir unter anderem über das Buch von Ingo Oschmann, Jäger des versteckten Schatzes, gesprochen. Und wir haben ja schon angekündigt, dass wir dieses Buch, das jetzt inzwischen in deinen Händen ist, verlosen wollen. Hast du es denn schon gelesen und wie gefällt es dir denn?
Also ich habe es, man nennt es Querlesen. Ich habe es also komplett von vorne bis hinten mir die Kapitel angeguckt, immer wieder mal Teile daraus gelesen. Mangels Zeit habe ich jetzt noch nicht jedes Wort gelesen. Daher werde ich mir das als E-Book runterladen, weil ich habe gesehen, dass es das für den Kindle auch gibt. Denn die Aufmachung von dem Buch, und das ist das, was mich schon interessiert, wo ich aber ein bisschen Zeit noch verwenden möchte, ist eben so, dass er also sachbezogene Informationen, was also Geocaching betrifft, in diesem Buch hat, die ich großenteils auch weiß, also ein bisschen Erfahrung habe ich ja jetzt mittlerweile. Da sind aber auch immer wieder einfach nette Cacher-Geschichten, die er erlebt hat und die sind auch alle etwas ausführlicher. Das liest sich ganz nett, nur das habe ich, wie gesagt, noch nicht im Großen und Ganzen geschafft. Also es ist eine tolle Mischung aus eben Sachbuch Geocachen und Erzählungen, so würde ich es mal beschreiben. Und das ist wieder mal eine andere Geschichte und eine andere Art von Geocacher-Buch. Und wie gesagt, deswegen demnächst nochmal elektronisch ganz ausführlich.
Genau, und jetzt liegt das Buch ja bei dir und wir haben ja versprochen, dass wir es verschenken werden. Und als kleinen Anreiz haben wir sogar eine kleine Überraschung für euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, denn wir haben einen kleinen Audiokommentar bekommen und den spielst du doch jetzt bitte mal ein, Christian.
Das mache ich ganz gern, hat mich gefreut, dass wir das bekommen haben. Dann geht's mal los.
Hallo, hier ist Ingo Oschmann. Ihr hört den Allgäuer Geocaching Podcast und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit meinem neuen Geocaching Buch Jäger des versteckten Schatzes. Eine Mischung aus Erlebnissen, die sicherlich auch für den eingefleischten Geocacher recht lustig sind, wie ich angefangen habe, wie ich zum Geocaching gekommen bin und natürlich auch eine vernünftige Anleitung mit allen drum und dran. Ich habe mir da sehr, sehr viel Mühe gegeben, habe 3 Jahre an dem Buch gearbeitet. Und ich hoffe, dass auch die ganze Geocacher-Gemeinde sehr zufrieden ist mit meinem Werk, wenn mir ein Anliegen. Also, viel Spaß und alles Gute, euer Ingo.
Na, ich denke, das war wirklich mal eine richtig coole Sache, eine ganz tolle Überraschung. Und herzlichen Dank an Ingo Oschmann für sein Entgegenkommen, uns da eine kleine Audiodatei einzusprechen und zukommen zu lassen.
Ich bin auch fasziniert davon, dass er auf uns aufmerksam geworden ist und in unserem Podcast tatsächlich mit seiner Stimme unseren Podcast bereichert. Dankeschön, Ingo Oschmann.
Jo, und jetzt natürlich das Buch. Wer es von euch haben möchte und auch das erfahren möchte, was wir erfahren haben, nämlich ganz, ganz viele Informationen über unser Hobby, auch aus einem ganz anderen Blickwinkel, der sollte uns einen Kommentar schreiben und zwar bei uns auf der Seite unter www.allgäuer-geocacher.de. Einfach einen Kommentar schreiben und vielleicht auch reinschreiben, ja, was euch hier so gefällt, welche Tipps ihr noch habt oder ob ihr vielleicht mal irgendwelche Themenwünsche habt. Und in diesem Zusammenhang natürlich schreiben, dass ihr das Buch gerne haben möchtet. Und wir würden dann in der nächsten Episode dieses Buch dann an einen von euch Kommentarschreibern zusenden.
Gelten Audiokommentare bestimmt auch, auch da wäre dann wichtig, einfach zu sagen, ob ihr das Buch haben möchtet, denn genau, wir wollen es gerne an jemand verschenken, der es auch wirklich haben möchte. Andere Kommentare sind ja auch gern gesehen, und aber nur diejenigen, wo dann explizit hinschreiben, ich interessiere mich für das Buch, die würden wir dann sozusagen in unseren Topf mit hineinnehmen.
Genau, weil es soll ja keiner das Buch kriegen, der es nicht unbedingt haben möchte. Wobei ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, weil es ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben und sehr unterhaltsam.
Auf jeden Fall. Aber eben nur das, dass wir auch ganz genau wissen.
Ja, dass da keine Ungereimtheiten sind und sich hinterher vielleicht jemand beschwert. Er hätte es doch auch gerne gehabt. Jo, Kommentare. Das ist natürlich auch noch ein Thema. Wir haben zu der Episode 25 auch ein paar Kommentare bekommen. Unter anderem hat uns Susi wieder geschrieben und hat uns geschrieben, dass das Vogelgezwitscher im Hintergrund eine sehr gute Sache war und sie sich richtig vorstellen konnte, wie wir da in der Hütte sitzen und unsere Aufnahme machen. Das hat ihr sehr großen Spaß gemacht, war vermutlich genauso viel wie uns beiden. Dann hat der Belieber wieder geschrieben und er ist auch begeisterter Hörer und er mag unsere Herangehensweise, wie wir ältere Themen auch mal rannehmen, neue Themen rannehmen, wie wir die Erfahrungen von mir jetzt zu deinen gegenüberstellen. Und die Mischung, die gefällt ihm wohl recht gut, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Er geht auch nochmal auf das Thema Hints ein. Er spricht da vor allem die Tannenzapfen an und das fand ich jetzt so interessant. Ich glaube, das hat jeder von uns schon mal gehabt. Ein Wald mit ganz, ganz vielen Tannenzapfen, mit einem Baum, wo Tannenzapfen drin hängen und irgendwo dazwischen liegt, hängt eben ein künstlicher Tannenzapfen. Und da denkt er, dass es doch wirklich Sinn ergibt, dort einen Hint zu geben, einen deutlichen Hint, einfach um das lange Suchen und diesen Furchtladen zu vermeiden. Und auch der Hint zum Beispiel nicht am Vogelhaus, daran kann ich mich auch an früheren Zeiten erinnern, den hatten wir früher wesentlich öfters als heutzutage. Denn man muss wirklich darauf achten, irgendwo im Wald hängt immer irgendwo ein Vogelhaus. Und wenn da schon von vornherein ausgeschlossen ist, im Umkreis von vielleicht 50 Meter oder weiter, nicht im Vogelhaus, dann ist das sicherlich im Sinne für die gefiederten Freunde. Und das hat er eben auch aufgeführt. Da habe ich mich auch daran erinnert, dass das früher wesentlich öfters vorkam, so ein Hint. Ja, er ging dann auch noch ein auf das Buch von Ingo Oschmann. Er meinte da, er ging eben auf meine Aussage darauf ein, dass ich gesagt habe, der Verlag hält Geocaching für eine Massenbewegung. Und das erklärt für ihn natürlich, warum das Buch entstanden ist. Cacher werden es dann kaufen und Anhänger des Comedians werden es auch kaufen. Und damit kalkuliert der Verlag, so glaubt er. Und ich denke das auch, denn ich habe mal auf der Frankfurter Buchmesse mal die Möglichkeit gehabt, mit einem Verlagsmitarbeiter zu sprechen und da war gerade so diese Welle, dass jeder Comedian und jeder Schauspieler ein Kochbuch rausbringen muss. Und da habe ich dann auch mal gefragt, wie funktioniert sowas eigentlich und habe zur Antwort bekommen, dass die Verlage auf einen zugehen und eben sagen, hör zu, wir könnten doch was zusammen machen, am einfachsten ist ein Kochbuch. Und da habe ich mich dann erinnert, als ich den Kommentar vom Belieber gelesen habe, dass natürlich der Verlag damit rechnet, dass sich dann so ein Kochbuch oder hier in diesem Fall ein Geocaching-Buch besonders gut verkaufen lässt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, der Inhalt des Buches ist wirklich gut und er hat seine Sache echt toll gemacht. Also von dem her ist das schon mal nichts Falsches. Und wir werden es wohl nicht mehr verhindern können, dass Geocaching eben doch eine Massenbewegung ist. Jo, dann haben wir noch mehr Kommentare. Möchtest du das jetzt übernehmen?
Ja, da hat sich der Klauk zweimal gemeldet. Einmal ging es nochmal abschließend um seine Kescher-Tour nach Essen zusammen mit dem Oskar. Wir hatten ja in den Sendungen mehrmals so hin und her philosophiert, warum machen die das und warum machen die das genau eine Woche davor. Und damit dieses Mysterium geklärt ist, hat es einfach nochmal geschrieben. Es waren also rein buchungstechnische Gründe auch. Sie hatten erst das Hotel fürs Event gebucht und dann haben sie festgestellt, dass wohl das Event eben nicht ihren Vorstellungen entspricht, so vom Programm her, und haben dann da angerufen und gefragt, ob sie dann eine Woche früher kommen können. Und deswegen war es genau eine Woche früher. Das steht in dem einen Kommentar. Und dann hat er sich nochmal geäußert zu den Themen, zu dem Thema verschlüsselte Hints. Da hatte ich ja wohl in der Sendung, als wir die Hints besprochen haben, so ein bisschen gemeckert drüber, dass manche Hints also mehrfach verschlüsselt sind und teilweise auch dann wirklich zu richtigen Mysteries werden, rückwärts geschrieben, nochmal eine Verschlüsselung drauf oder verschiedene Dinge. Ich fand das nicht so spannend, dass sowas ist, aber Clarks Philosophie, und die kann ich absolut nachvollziehen, ist diese, jetzt hat es hier leider zweimal gepinkt, da steht nämlich, jetzt ist Allgäuer Geocaching-Aufnahme im Termin. Das lassen wir jetzt einfach drin, wir sind pünktlich, würde ich sagen. So, weiter geht's im Text. Also zum Thema verschlüsselte Hints, und da hat er recht, mir geht's auch so, wenn man sehr erfahren ist und einfach oft Hints liest, dann gewöhnt man sich an die bekannten Hints, also sowas wie magnetisch, oben, unten, Wurzel oder unser Lieblingshint, Fichte. Ja. und die kann ich mittlerweile auch lesen, wenn sie im ROT 13 verschlüsselt sind. Das geht dir bestimmt auch so. Ne? Man sieht auf einen Blick, aha, das ist wieder dieses oder jenes. Und weil eben der Hint ja doch was Verstecktes sein soll und eben nicht gleich auf den ersten Blick zu sehen sein soll, aus diesem Grund wird es also von manchen Ownern, wenn sie es wirklich ernst nehmen, dass man es erstmal so versuchen soll, werden sie eben noch tiefer verschlüsselt, weil einfach so viele Leute das ROT 13 mittlerweile so ganz gut lesen können. Das ist also so seine Philosophie dazu.
Ja, aber mal ehrlich, wenn man das nicht sehen möchte, dann muss man doch nicht hingucken.
Ja, ich sehe es schon. Also ich gucke das Listing, ich habe es auf meinem Garmin, da ist sofort auch der Hint drauf und da sehe ich dann, wie auch immer, magnetisch, und dann denke ich, ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht lesen, wollte erst noch ein bisschen gucken.
Ich dachte, du musst dann erst in eine andere Rubrik rüber, du musst erst mal einen Schritt zurückgehen und woanders gucken, um den Hint zu lesen. Steht der bei dir gleich auf der Startseite, oder?
Ja, oder auch vor allem, wenn ich es auf dem PC gucke, da hast du das Listing komplett, dann scrolle ich runter, dann kommt der versteckte Hint, dann würde ich das schon gleich erkennen, weil ich es einfach weiß, ROT 13. Mhm. Und um das zu vermeiden, kann man es auch mehrfach machen. Also ich finde es auf jeden Fall nachvollziehbar und hatte das also aus dieser Art und Weise noch nicht so gesehen. Und der Klauk, das kann ich jetzt schon sagen, hat uns auch noch ein Audio geschickt, aber das kommt ganz am Ende der Sendung, weil das was Besonderes ist.
Okay, mach uns nur alle neugierig. Schon recht.
Ja, ja, nicht, dass er jetzt abschaltet und sagt, oh, mein Audiokommentar kommt nicht. Na, es ist wirklich was Außergewöhnliches. Kurz, aber außergewöhnlich.
Naja, er hat ja geschrieben, er hört uns ja sowieso in Etappen, und dann schauen wir mal, ob er dranbleibt bis zum Schluss. Auf jeden Fall wird es spannend, denn du hast ein ganz tolles, nicht nur ein ganz tolles Thema mitgebracht, sondern auch ein ganz tolles Interview. Vielleicht erzählst du uns mal, wie du da drauf gekommen bist und wie das Ganze zustande kam.
Ja, ich habe einen Mitarbeiter der Bundespolizei ausfindig gemacht. Ich habe da mal bei der Öffentlichkeitsarbeit nachgefragt. Da gibt's ja eine komplette Abteilung, die für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, was ja auch ganz wichtig ist bei der Polizei. Und da hat man mich dann weiter verwiesen an die Bundespolizeidirektion Koblenz. Dort gäbe es also drei Mitarbeiter, die im Privatleben erfahrene Geocacher sind und die eben dieses Thema Geocaching auch in die Bundespolizei mit reinbringen wollen. Und das fand ich einfach interessant. Ich hatte ja auch schon das eine oder andere gelesen und gehört. Und du hast mir auch gesagt, in anderen Geocaching-Podcasts ist das auch schon mal Thema gewesen. Gibt's also schon seit mehreren Jahren, dass die sich da also öffentlich machen. Und es war jetzt mein Bestreben oder auch unser Bestreben, du hast ja mir auch so ein bisschen Aufträge gegeben für das Interview, da nochmal nachzuhaken, wie ist denn da jetzt so der neueste Stand, macht das alles Sinn? Und habe dann also tatsächlich einen Termin bekommen, das ist der Ulf, und habe mit dem Ulf gesprochen. Wir konnten jetzt leider keine Teamspeak-Verbindung oder irgendwas machen, sondern schlichtweg ein ganz normales Telefon. Aber ich denke, er ist gut zu verstehen. Habe also mein kleinen Membran-Mikrofon schön übers Telefon gehängt. Und so haben wir also einige Minuten zusammen gesprochen. Und bevor wir drüber reden, würde ich sagen, dann hören wir uns das doch mal an.
Genau, dann spiel's mal ein, bitte.
So, ich habe heute einen Gesprächsgast. Wir sprechen über Telefon, aber ich denke, man kann es von der Qualität gut verstehen. Es ist der Ulf, er arbeitet in der Bundespolizei. Grüß dich, Ulf.
Ja, grüß dich, Christian. Schönen guten Tag.
Ja, schön, dass du Zeit hast. Du arbeitest bei der Bundespolizei, kannst uns vielleicht auch gerade kurz mal sagen, wo du da arbeitest, und bist aber eben auch Geocacher, und deswegen habe ich dich angesprochen, und so kommen wir gleich mal ins Gespräch. Wo bist du denn tätig?
Ja, ich bin in Koblenz, genauer aus der Bundespolizeidirektion Koblenz. Das ist eine größere Behörde. Wir sind zuständig für die drei Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland. Unsere Behörde hat insgesamt 2100 Mitarbeiter.
Okay. Und du bist selber hobbymäßig Geocacher, wie viele von uns. Ich bin es ja auch, und so sind wir zusammengekommen. Und hast jetzt dein Hobby Geocachen auch in deinem Beruf mit integriert, beziehungsweise bist da mit Kollegen aktiv geworden. Das ist auch schon durch die Medien gegangen. Kannst du noch mal kurz beschreiben, was ihr da so getan habt und wo ihr da aktiv seid?
Ja, wir sind mehrere Geocacher hier im Haus, die sich ganz normal zum Cachen getroffen haben. Und in den Jahren 2012, 2013, damals war Geocaching ja noch ein bisschen verborgener, fand im Verborgenen statt. Ist es eben auch so passiert wie vielen anderen Cachern, dass wir dann angehalten sind, damals auch von uniformierten Kollegen, und es wurde gefragt, was macht ihr denn hier? Und als wir dann sagten, ja, wir sind Kollegen, wir sind hier am Cachen, waren natürlich die Blicke etwas verdutzt, und die Kollegen haben sich das erklären lassen. Und das war auch so mit einigen anderen, vielleicht nicht ganz so erfreulichen Vorfällen bei uns in der Direktion, so die erste Idee, wo wir gesagt haben, wir müssten mal was machen, wo wir den Beruf, also den Beruf als Polizist verbinden mit dem Geocaching. Also es bekannter machen bei der Polizei und es bekannter machen bei den Geocachern, welche Probleme es denn geben könnte, dass keiner in die berühmte oder in das berühmte Fettnäpfchen tritt.
Okay, und ich habe gehört, ihr seid dann zum Beispiel aktiv geworden, seid mit Geocachern ins Gespräch gekommen. Idealer Ort sind Events zum Beispiel. Ihr seid zu Events hingegangen oder habt ihr auch selbst welche gestaltet?
Ja, wir hatten dann, das war im Jahre 2013, das war im Rahmen des dortigen oder des Hessentages, der findet ja jedes Jahr im Bundesland Hessen statt. Der war damals in Kassel, und da haben wir ein Geocache-Event erstellt, beziehungsweise haben das auch betrieben. Wir hatten sowieso relativ große Stände, Präventionsstände, wo wir auf die Problematik Gefahren an Bahnanlagen, ja, Bahnstrom und ähnliches hinweisen. Und im Rahmen dieser Großveranstaltung haben wir dann so ein kleines Event gemacht. Das war, ja, 180 Teilnehmer hatten wir, circa. Viele lustige, interessante Gespräche hatten wir gehabt. Wir konnten dann auch genauer die ersten Reviewer kennenlernen. Und wir hatten sehr viel positive Rückmeldung. Der eine oder andere hat uns kritisch beäugt. Und so haben wir eigentlich weitergemacht. Also auch die nächsten Events wie beim Hessentag in Bensheim oder beim Mega-Event Big Apple in Frankfurt konnten wir dann im Prinzip mit den Geocachern selbst auf Augenhöhe reden und haben jetzt nicht den Finger erhoben, ihr dürft nicht, ihr sollt nicht, sondern sind einfach als Ansprechpartner dort gewesen.
Okay, du hast gesagt Bahnanlagen, dazu muss man vielleicht auch für unsere Hörer mal dazu sagen, die Bundespolizei, eine der großen Aufgaben ist eben die Sorge und die Sicherheit der Bahnanlagen mit allen Schienen und Übergängen und Bahnhöfen. Und das ist eben ein Geocaching-Thema, da habt ihr eben bestimmt immer wieder Berührungspunkte, oder die Bundespolizei hat Berührungspunkte. Die Landespolizei, die eben für die Sicherheit in der Stadt und so weiter zuständig ist und für Verkehr. Habt ihr die auch irgendwie schon mit ins Boot genommen? Gibt es da Berührungspunkte?
Ja, es gab Berührungspunkte. Das ist einfach so eine Sache, die sich ein bisschen rumgesprochen hat, auch durch die aktiven Reviewer bei uns hier in Koblenz, in Rheinland-Pfalz, und so durch die ersten großen Aktionen von uns. Wie ich ja vorhin sagte, haben wir gesagt, es hilft nichts, jetzt mit dem Zeigefinger auf die Geocacher zu gehen. Wir müssen auch in der Behörde das viel bekannter machen. Und das war eigentlich auch dieser Anknüpfungspunkt. Wir haben also eine eigene Mitarbeiterzeitung, die findet man auch im Internet, die Zeitung der Bundespolizei. Und dort haben wir einen Beitrag über das Geocaching geschrieben. Dass also die Kollegen wissen, was ist überhaupt Geocaching? Und dass sie das vielleicht als etwas normaler erachten, wenn dann im Dunkeln jedermann mit der Taschenlampe irgendwo rumläuft und wie beispielsweise hier in Koblenz gab es einen sehr interessanten Cache, sich die ganzen Fahrräder genauer anguckt, dass es eben kein Dieb ist, der da irgendwie sich ein Fahrrad aussucht, sondern dass es ein Geocacher ist, der versucht gerade den Cache zu finden.
Okay. Und jetzt eure Bemühungen, du hast es ja jetzt schon reichlich beschrieben, dass ihr da aktiv seid. Ich nehme mal an, dass ihr das aber neben eurer normalen dienstlichen Tätigkeit macht oder gibt es da schon so eine richtige offizielle Zeit, in der ihr das machen dürft oder könnt?
Nein, das läuft im Normalfall oder das läuft eigentlich nebenbei. Also wir Hobby und Beruf wird da quasi miteinander verbunden. Gewisse Teile konnten wir auch während unseres normalen Tagesgeschäftes machen. Das war zum Beispiel 2014 beim Deutschen Präventionstag. Das muss man sich so vorstellen, es ist eine riesengroße Ausstellung, wo alle Länderpolizeien, Feuerwehren, Kriminalämter, Forstwirtschaften Präventionsprojekte vorstellen. Also jeder zeigt, was macht er denn gerade so Präventionsarbeit, welchen Themen widmet er sich. Und bei diesem Präventionstag in Karlsruhe haben wir damals als Bundespolizei das Thema Geocaching vorgestellt und hatten auch, ja, am Anfang fragende Blicke und nachher sehr, sehr viel Interesse von Forst- und Landschaftsschutzbehörden, von Landratsämtern bzw. Kommunalbehörden und auch von vielen Polizeien und Feuerwehren. Ne? Die haben sich sehr interessiert für das Thema. Am Anfang kam die Frage, ja, damit haben wir nichts zu tun. Und als wir den Kollegen dann gezeigt haben, vieles waren ja dann auch Polizeikollegen oder teilweise Leute von der Feuerwehr oder von den Landratsämtern, auf die einfache Frage, wo kommst du denn her, sagt da dann einer zum Beispiel aus diesem oder aus dieser oder jenen Stadt, dann haben wir einfach mal aufgerufen, guck mal, wie viel Geocaches hier gibt. Und das sind alles Möglichkeiten, wo du mit den Leuten ins Gespräch kommen kannst und wo du auch deine Botschaften oder wie bei uns diese Sicherheitsbotschaft, Gefahren an Bahnanlagen, Bahnanlagen sind keine Spielplätze, wo du das den Geocachern darlegen kannst.
Okay, also heißt es, hört sich so an, dass eure Aktivitäten, ihr habt ja auch mal einen TB, einen Hubschrauber dran gepappt und solche Sachen, die das bekannte Heft, was du angesprochen hast. Das heißt, die Akzeptanz in unserer Sicherheitsbehörde und den anderen ist offensichtlich höher geworden und das Bewusstsein über Geocaching hat sich gesteigert. Kann man das so sagen? Ist das die Erfahrung?
Ja, das Bewusstsein ist auch, viele haben das als Outdoor-Aktivität, als Hobby gesehen. Einige konnten wir sogar witzigerweise zum Geocaching bringen von unseren Kollegen. Und zum Zweiten wissen die Leute jetzt auch, dass es Geocaching gibt. Ne? Also das, was früher eher verborgen, wie ich vorhin sagte, stattfand. Jetzt ist das den Polizisten eben klar, wenn einer dann mit einem GPS-Gerät, sag ich mal, oder mit dem Handy rumläuft, dass er nicht gerade ein Video schaut nachts, sondern dass er vielleicht irgendwelche Koordinaten sucht oder Aufgaben löst.
Mhm. Wir haben ja ein großes Problem, zumindest in der Geocacher-Szene, sammeln sich dann diese Nachrichten von sogenannten falschen Bombenfunden in den letzten Monaten oder Jahren, kann man sagen. Da ist natürlich die Bevölkerung auch besonders sensibel, denn wir sehen in den Nachrichten, was tatsächlich leider an Sprengstoffanschlägen weltweit passiert. Und da gibt es eben jetzt oft die Fälle, jemand findet irgendwie ein graues Rohr und da hängen ein paar braune Kabel raus und dann muss das Entschärfungskommando anrücken und das Ganze sprengen. Das kostet einen Haufen Geld, Haufen Zeit und dann am Ende war es ein Geocache. Gibt es da irgendwelche Maßnahmen, dass man das besser handeln kann in Zukunft von beiden Seiten natürlich, von den Geocachern, müssen wir auch drüber reden, aber eben auch von den Behörden?
Ja, es gibt unterschiedlichste Maßnahmen, die eigentlich auch fast schon selbsterklärend sind. Zum Beispiel, wenn ich einen Geocache lege, dass ich den entsprechend kennzeichne, ne? Dass ich den berühmten Aufkleber oder die berühmte Folie raufklebe, dass man einfach sieht, oh, das ist ein Geocache. Das würde ich natürlich auch im Normalfall machen, weil oft ist es so, dass Unbeteiligte ja auch den Petling finden oder die Dose und dass der andere einfach weiß, das ist ein Geocache, das ist kein Abfall. Und genauso sollte man das auch mit seinen Geocaches machen. Und eine zweite Sache, natürlich, wenn man irgendwo einen Geocache liegt, ist es, glaube ich, auch kein Problem, dass man entsprechend in der Nähe bei der Behörde Bescheid sagt. Ne? Wenn ich also in der Nähe eines Bahnhofes einen Geocache lege, dann ist es, glaube ich, kein Problem und völlig normal, dass man einfach mal zur Bundespolizei geht, reingeht, in die Bahnhofswache reingeht und sagt, Leute, dort liegt ein Geocache. Und im Normalfall dürfte es so sein, dass die meisten Bundespolizisten und Bundespolizisten heute wissen, was ein Geocache ist. Und schon ist das Problem ja gar keins mehr. Das heißt, wenn dann einer kommt, ich habe da jemand nachts mit der Taschenlampe draußen an der Skulptur rumlaufen sehen, dann sagt der Bundespolizist, ja, das ist ein Geocache, der wurde vor 2 Wochen gelegt, keine Ahnung, das ist für uns kein Problem. Ich denke mal, das ist eine ganz normale Sache, das tut keinem weh, einfach mal hingehen, vorbeigehen. Und miteinander reden.
Ja, also das finde ich eine ganz, ganz tolle Botschaft. Die Türen sind offen. Zusammenarbeit ist immer besser als im Verborgenen und auch mit der Polizei. Ich denke, die beißt nicht. Und es ist schön, wie du es gesagt hast, eben einfach mal Bescheid geben und sollte dann wirklich ein Platz sein, gerade in der Nähe eines Bahnhofs oder einer Schranke, also dass jemand so eine Dose direkt an die Schranke dran klebt, da würde man dann schon Bescheid bekommen wahrscheinlich und hören, also pass auf, kein guter Platz, mach's doch ein bisschen weiter drüben. Auf jeden Fall, wenn einer einen Geocache legt, ist es einfach schön, wenn er auch da bleibt und dass man eben auch keinen Stress hat oder eben am Ende des Bombenräumkommando kommt. Also mir ist es auch schon so gegangen, ich war mal in der Nähe einer Bundespolizeiinspektion, bin ja öfters unterwegs, musikalisch, ich bin ja bekanntermaßen in der Öffentlichkeitsarbeit mit Musik bei euch tätig und habe dann auch da quasi vor der Haustür der Bundespolizei gesucht und dann ging gleich ein Fenster auf und dann hieß es, ja, da links an dem Träger ist es. Also die wussten offensichtlich Bescheid. Von daher deine Einladung, die ich folgen kann, aufeinander zugehen. Wenn es eben doch passiert, hast du da Einblick? Also angenommen, es kommt wirklich der Anruf, jetzt also hier und da und dort hängt irgendwas mit Kabeln, könnte Bombe sein. Und wenn jetzt derjenige das eben nicht aus dem Kopf weiß, dass das jetzt ein bekannter Cache ist, guckt ihr da irgendwie in den Karten nach oder gucken da die entsprechenden Leute in den Karten nach oder wird da sofort die Feuerwehr geschickt?
Nein, es ist einfach bei uns schon so fast Standard, wenn ähnliche Sachen sind, dass dann unsere Kollegen der Lagezentrale kurz den Telefonhörer nehmen und uns anrufen und fragen, ist dort was? Na, das ist also kein Problem, das guckt man sich immer mal wieder an. Wir haben es inzwischen auch so durch die guten Kontakte mit unseren Reviewern, dass die den einen oder anderen Cache, und das ist dann eher so ja eine freundschaftliche Hilfe, die wir dann anbieten, dass die uns einfach mal kontaktieren und sagen, Ulf, da ist ein Cache, der sieht auf der Karte ein bisschen komisch aus, was hältst du denn davon? Und dann sagen wir manchmal auch, ja, der ist mag vielleicht nach den Regeln mit den Regeln konform sein. Aber wenn ich mir das so genauer angucke, die meisten Leute werden, jetzt möchte ich da jedem Faulheit unterstellen, nicht den Kilometer Umweg bis zum nächsten Bahnübergang nutzen, sondern die werden nachts quer über die Gleise gehen. Ne? Das quer über die Gleise und da ist genau wieder die Zuständigkeit der Bundespolizei. Wir haben auch, wie ich vorhin sagte, ja, der eine oder andere hat das kritisch betrachtet. Wir haben ja auch einen eigenen Account unter BPOLD, also für Bundespolizei Koblenz. Und da haben viele auch am Anfang, oh, jetzt will uns die Polizei ausspionieren. Aber es hat dann auch sich in den ersten Gesprächen auch gezeigt, dass man da vernünftig miteinander reden kann. Der eine oder andere war auch kritisch. Wir hatten mal einen Vater, der war mit seinem Sohn da, der hat gesagt, ja, ich lasse mir von keinem vorschreiben, was er macht. Ich cache und ich cache genauso, wie ich will und ich bin Hardcore-Cacher. Da konnten wir dem auch nur sagen, natürlich, du kannst machen, was du willst. Wenn du vielleicht mit deinem Sohn die Bahngleise überquerst, kannst du vielleicht beurteilen, dass dann ein Zug fahren wird. Wenn dein Sohn aber, der war noch nicht so alt, ich sag vielleicht 7, 8, 9 Jahre, wenn man älter war, dann nicht. Und am nächsten Tag mit seinen Kumpels cachen geht oder das mal versucht oder ähnliches. Vielleicht kann dein Sohn das dann nicht entscheiden. Und sagt, für den musst du auch mitdenken. Ne? Versuch dem ein vernünftiges Beispiel zu sein. Und da hat man so gesehen, ja, die Cacher, die Freunde, die Cache-Kollegen haben dann auch gesehen, wir wollen denen gar nichts Böses, wir wollen nur sagen, passt ein bisschen auf euch auf. Ne? Passt einfach auf euch auf, weil es gibt schon genug Gefahren, da muss nicht noch jetzt irgendwie die Gefahren an den Bahnanlagen beim Cachen dazukommen.
Okay. Ja, zu dem Account, das finde ich interessant. Erste Frage, wird unter diesem Account auch gesucht und gelockt oder ist der jetzt hauptsächlich nur dazu da, um nach Karten und nach Premium-Caches nachzusehen?
Also wir locken unter dem Account nicht. Wir haben aber unter dem Account unsere Geocaching-Events erstellt. Ne? Wir können natürlich die Cache, die wir im Normalfall machen, dann da auch locken. Das wollen wir aber nicht. Für uns war das einfach nur wichtig, dort im Prinzip zu vertreten zu sein, ne? als Bundespolizei und eben auch ein Punkt, um unsere Veranstaltung, also unsere Cache-Events, Hessentag oder in Bensheim zum Hessentag oder Rheinland-Pfalz-Tag in Neuwied, unsere Events, dass wir die dort vernünftig präsentieren konnten.
Und wie ist denn das mit den, also ihr könnt ja nicht alle Caches kennen, also Tradis ist ja klar, aber Multifinals, Mysteries und sowas, das könnt ihr ja auf der Karte auch nicht sehen, das könnt ihr ja auch unmöglich alles schon gelöst haben.
Ja, und das ist ganz oft so, wie ich vorhin sagte, dadurch, dass wir eben diese Veranstaltung hatten, jetzt die Rheinland-Pfalz-Tag, Hessentag oder auch Vorträge, die wir zu dem Thema gehalten haben, kennt man die Reviewer vor Ort. Wir wissen also zumindest jetzt einmal so für den Bereich Koblenz so jetzt natürlich nicht jeden Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz, aber die meisten Reviewer kennen uns doch und da kommt es oft schon mal vor, dass wir auch über den Kontakt, über unseren Account Fragen bekommen, die dann so lauten, ja, wir haben uns ja beim letzten Event gesehen oder was hältst du denn von dem Cache? Ne? Mhm. Wir sind nicht die Geocache-Polizei, die das jetzt überprüft. Das soll gar nicht die Aufgabe sein. Ne? Das ist nicht das Ziel, sondern wir bieten auch, genauso wie wir dem Cacher anbieten, bei Events uns zu fragen, was hältst du denn davon? Genauso bieten wir das natürlich auch den Reviewern an. Und die Reviewer haben dann auch haben rege davon Gebrauch gemacht. Ne? Inzwischen ist es so, das ist natürlich ein Lerneffekt auf beiden Seiten, dass zumindest für unseren Bereich das so ist, dass die Reviewer dann auch genauer sich die Caches angucken, wenn dann irgendwo das Ganze in die Richtung der Bahnanlagen geht, weil wir haben hier nicht nur eine schöne Umgebung mit dem Westerwald, sondern auch ein paar Schnellfahrstrecken und in der Nähe so einer Schnellfahrstrecke haben Caches nun gar nichts zu suchen und das sind aber auch so Sachen, das konnten wir dann auch schon mit vielen Reviewern besprechen, beziehungsweise auch mit den Geocachern. Wir hatten auch schon Geocacher, die gefragt haben, was hältst du denn davon? Sollte man das machen oder eher nicht? Ne?
Ja, okay. Ja, prima. Also herzlichen Dank für diese Informationen. Also zusammenfassend kann man doch sagen, die Zusammenarbeit auch in diesem Fall, Thema Geocachen mit der Polizei hier speziell mit der Bundespolizei, ist auf jeden Fall besser als irgendwo im Verborgenen rumzugraben. Das hört sich ganz nett an. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg weiterhin bei diesen Bemühungen, auf dass wir alle unser Hobby unbeschwert genießen können und die Polizei auch möglichst eher Freude als Stress mit dem hat. Ich danke dir recht herzlich für die Zeit, fürs Interview. Danke, Ulf.
Bitteschön. Tschüss.
Ciao. Ja, das war das Interview. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich finde, dass er auch sehr gekonnt spricht. Was haben wir erfahren? Was haben wir Neues erfahren?
Naja, ich kann ja vielleicht mal auch einen Rückblick halten. Wir haben das ja damals 2012, 2013 auch verfolgt, als dieser Hessentag stattgefunden hat und eben die Bundespolizei zum ersten Mal auf diese Art und Weise an die Öffentlichkeit gegangen ist und auf die Geocacher zugegangen ist. Und das fanden wir damals wahnsinnig interessant, dass sich wirklich mal eine offizielle Behörde mit uns beschäftigt und uns auch anhört. Denn meistens ist es ja wirklich so, wir Geocacher legen irgendwo was hin, stoßen damit unangenehm in Gemeinden und auf der Polizei und so auf. und dann ist die Tür meistens schon zu. Und damals hat wirklich die Bundespolizei gesagt, also hört zu, wir wollen mit euch reden. Wir wollen euch aufklären, wir wollen euch sagen, wie gefährlich es ist, an Bahngleisen Caches zu verlegen. Also nicht nur deswegen, weil da Züge fahren, sondern weil da eben auch Stromleitungen entlang gehen, die wahnsinnig gefährlich sind, die man eben von außen nicht sieht und wo viel passieren kann. Und wir haben das damals sehr aufmerksam verfolgt und fanden das wirklich hervorragend, dass da jemand mit uns sprechen möchte. Offensichtlich haben sie ja dieses Konzept weiterverfolgt. Sie haben ja, wie er jetzt gerade in dem Interview erzählt hat, auch noch in anderen Formen Aktionen durchgeführt. Und ich finde das echt, echt richtig cool. Und ich würde es mir wünschen, dass das auch bundesweit nicht nur in, wo war das jetzt alles, Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Hessen, ja, stattfindet.
Koblenz ist die Zentrale sozusagen. Und genau, das sind diese drei Bundesländer. Und da sind die eben besonders aktiv. Und das hatte ich mit ihm auch besprochen, auch nachher dann nochmal, dass es einfach da auch weitergeht. Es gibt also auch in Rosenheim gibt's auch Geocacher, die hatte ich angesprochen. Die sind ähnlich aktiv, haben auch einen eigenen Account, haben ihre Aktivitäten momentan wegen der Flüchtlingslage leider etwas einschränken müssen. Denn Rosenheim ist besonders betroffen, da drüben Grenze zu Österreich. Aber sobald das irgendwann mal wieder Alltag wird, wollen die auch wieder angreifen. Und so wird es halt wahrscheinlich rundrum gehen, damit das, was jetzt der Ulf so beschrieben hat, möglichst an vielen Direktionen und Orten bekannt ist.
Ja, das ist es nämlich, weil wir haben ja aktuell gerade auch einen Fall. Wie lange ist es her? 1,5 Wochen, glaube ich.
Ja, war im Facebook. Ich weiß, glaube ich, was du meinst.
Ja, da hatten wir nämlich bei uns hier im Allgäu in Oberstdorf einen Fehlalarm, einen Bombenfehlalarm. Dazu könnt ihr, wir werden es verlinken, unter der Seite www.polizei.bayern.de den kleinen Polizeibericht nachlesen. Es wurde nämlich in Oberstdorf ein verdächtiger Gegenstand gefunden, also besser gesagt, es war in Nähe von Obermeißelstein. Wir haben den Cache selbst auch bereits gefunden, aber schon 2009. Ich konnte mich auch gar nicht mehr so genau daran erinnern, was daran so spektakulär war oder so auffällig, und musste dem Ganzen nochmal nachgehen und muss sagen, es war nichts Auffälliges. Es war ein einfacher Paddling in einem Verkehrsschild drin. Das hat aber gereicht.
Mit einem Nylonfaden, glaube ich, befestigt, oder?
Müsste mit einem Faden befestigt gewesen sein.
Und so versenkt, ja.
Mhm, genau. Und hat gereicht, dass ein besorgter Bürger dann eben der Polizei gemeldet hat, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und dass da wohl Menschen waren, die etwas Längliches darin versteckt und verborgen haben. Ja, und die Streife konnte die Gefährlichkeit des Gegenstandes in der Halterung des Verkehrszeichens eben nicht einschätzen. Und deswegen haben sie den ganzen gesamten Bereich abgesperrt, haben einen Sprengstoffspürhund an den Einsatzort berufen. Und eine Sondergruppe des Landeskriminalamtes aus München wurde auch noch angefordert und die mussten dann mit entsprechender Schutzausrüstung dieses Teil untersuchen. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass das ein harmloser Geocache ist. Und da frage ich mich dann auch, wie läuft das dann ab? Wir haben vorhin das Interview gehört und wissen eigentlich, dass die Polizei auf solche Meldungen eigentlich reagiert. Warum ist das eben nicht in Oberstdorf passiert?
Also eine Möglichkeit kann sein, in Oberstdorf ist jetzt nicht die Bundespolizei zuständig, sondern die Landespolizei Bayern. Deren Aktionen zu Geocaching kenne ich jetzt nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass da auch schon Aktionen sind und Bewusstsein. Das ist mal das eine. Zum anderen, ja, wir wissen, glaube ich, selber alle, in welchen Zeiten wir gerade leben. Und Es ist gut, dass sich Leute melden. Und wenn es dann eben doch ein Fehlalarm ist, ja, Gott sei Dank, würde ich mal sagen, wenn ich mich jetzt so in die Polizei hineinversetze, es kommt eine Meldung, ob da dann Zeit ist, lange einen Reviewer anzurufen, nachzufragen, in Geocaching-Karten nachzugucken, ob das jetzt ein Tradi ist, genau an dieser Stelle, oder ob man nicht sofort reagiert. Wie gesagt, gerade jetzt diese Zeit, die wir haben, mit all diesen Dingen, die passieren, und einfach sofort reagieren und dann am Ende Gott sei Dank feststellen, dass nicht war. Ich glaube, das kann man keinem verübeln. Das ist eine Zwickmühle. Das ist, die Polizei kann ja schlecht sagen, ah nee, wird schon Geocache sein, bleiben wir zu Hause.
Ja, das vielleicht nicht.
Das ist die Schwierigkeit.
Aber wenn man halt vor Ort ist, ich kann die Situation vielleicht ein bisschen beschreiben. Das ist eine kleine Holzbrücke, die über einen kleinen Bach führt. Und eine Nebenstrecke geht dort entlang. Also es ist wirklich eine Gegend, wo Hund und Katze sich gute Nacht sagen. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt ein Bombenleger wäre, warum sollte ich dort eine Bombe legen? Also ich würde vielleicht, keine Ahnung, ich will jetzt nicht irgendwas heraufbeschwören, aber ich würde doch einen wesentlich anderen Platz suchen, wie für Skisprungschanzen oder irgend sowas. Also irgendwo hingehen, wo wirklich Menschen sind, wo viel los ist, aber doch nicht in einer Seitenstraße, einem kleinen Tal, wo ein Bach entlangläuft, wo eine Holzbrücke rübergeht. Also ich weiß es nicht. Wenn man dort vor Ort steht als Polizist, glaubt man dann wirklich, da könnte jemand eine Bombe gelegt haben?
Ich vermute nicht, aber wenn du da jetzt in der Verantwortung bist und wirst angerufen, dass da jemand was Verdächtiges beobachtet hat, dann die Entscheidung zu treffen, da nicht hinzugehen, ist wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach. Ich verstehe, was du meinst. Ich habe übrigens selber auch genau so einen Cache versteckt und das ist ein einsamer Wanderparkplatz, beziehungsweise einsam ist er nicht, das parken manchmal Leute. Und wenn ich dorthin gehe zur Geocache-Wartung, also es ist genau dasselbe Ding. Es ist eine Nylonschnur und es ist ein Paddling, der in diesem Schild hängt. Ich gucke halt dann schon, dass wirklich absolut niemand mir zuguckt. Es ist auch wir Cacher müssen da einfach nochmal wieder mehr zurückkommen dazu, dass wir echt unbeobachtet sind. Dann kann es nicht passieren.
Also ich würde eher an der Stelle vermuten, dass irgendjemand nicht mal das Rauschgift versteckt hat oder sowas, aber dass da eine Bombe ist, ganz ehrlich, würde ich nicht drauf kommen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht manchmal auch ein bisschen zu überreagiert wird inzwischen, weil eben diese Grundangst schon besteht bei uns und wir so verunsichert inzwischen sind.
Ja, das ist leider so. Also ich möchte nicht in der Haut derer stecken, die das dann immer entscheiden müssen. Und es ist ja immer das, was die Bevölkerung meldet. Und das war ja jetzt in München auch so. Da sind Dinge gemeldet worden, die dann Gott sei Dank nicht so waren am Ende. Aber wenn es denn so beobachtet wurde und gemeldet, dann müssen sie es wohl erstmal so annehmen und mit geeigneten Mitteln ja letztlich nachschauen. Also ich nochmal, ich versuche auch mich an meine eigene Nase zu fassen. Ich bin ja ein sehr leidenschaftlicher urbaner Cacher und auch ganz oft an Bahnhöfen, weil ich so viel unterwegs bin, freue ich mich eigentlich immer ganz doll, wenn ich in irgendeinem Bahnhof, wo ich eine halbe Stunde rumhängen muss, weil ich einen Anschlusszug warten muss, dass ich dann da so einen einfachen Paddling irgendwo heben kann. Aber ich gucke schon echt, da sind ja viele Leute, dass das wirklich unauffällig geschieht, weil sonst ist einfach der Ärger groß wegen so einer blöden, langweiligen Dose. Also muss man heute noch mehr aufpassen. Das ist ja auch Grundregel von Groundspeak, nicht beobachten lassen.
Ja, Ulf hat ja in seinem Interview gesagt, man soll es bitte deutlich kenntlich machen. Wie wäre das nämlich in diesem Fall gewesen? Ich meine, jeder kennt diese Verkehrsschilder, diese Stange, die dort ist. Wie soll man das erkenntlich, von außen erkenntlich machen, dass dort ein Geocache liegt?
Von außen geht's nicht und ich könnte mir wirklich auf die Lippe beißen. Ich war ja letzte Woche war ich in Berlin und da war ein Geocache, also wirklich mitten in der Stadt gegenüber an der U-Bahn-Station Wilhelmsdorfer Straße. Und es war klar, da ist so eine alte historische Lampe und es ist wohl was Magnetisches. Und ich musste da so ein bisschen auf die Lampe hochklettern, um dann ein ganz flaches Döschen rauszuziehen. Und als ich es rausgezogen habe, war also ganz klar, ganz groß Geocaching, kein Müll, nichts Gefährliches. Aber erst als ich es rausgezogen hatte. Und ich möchte nicht wissen, wer mich da vielleicht doch gesehen hat. Ich habe natürlich abgewartet, bis alle über die Ampel rüberrennen. Mhm. Aber irgendwo da hinten steht bestimmt einer, der dann sieht, da klettert einer hoch, nimmt was raus und geht dann weg. Und das Hinlegen war dann noch das Schlimmere, weil da klettert einer hoch und das ging zwar innerhalb von Sekunden und steckt was rein. Mhm. Und schon ist geschehen. Schon hätte wahrscheinlich jemand anrufen können, sagen, da hat jemand was Flaches da reingeschoben und das könnte ja so Plastiksprengstoff sein oder sowas. Das ist ja eher gefährlicher, weil diese Dinger, wie es in den Filmen, also wo ich schon komisch finde, was heißt komisch, aber hier sowas mit raushängenden Kabeln und Batterie dran und vielleicht noch ein Countdown-Zähler, das ist natürlich meistens Märchen, das kennen wir von Filmen. Gefährlich sind die flachen, kleinen, unscheinbaren Dinger und das ist das, was wir da verstecken und heben. Also ich habe für mich beschlossen, nach all dem, auch nach dem Berlin, wirklich absolut unbeobachtet und wenn das nicht geht, dann lasse ich's.
Ja, aber so eine abgelegene Stelle, ehrlich, dass man da gesehen werden kann. Und das ist schon, ja, ich weiß nicht. Ich hatte gerade die Idee, dass man dieses Verkehrsschild von außen schon mit einem GC-Aufkleber irgendwie kenntlich macht. Aber das war in diesem Fall jetzt zum Beispiel dumm, weil du von der ersten zur zweiten Station genau da am Final nämlich vorbeigekommen bist. Und wenn du dann schon dort das GC-Zeichen siehst, dann ist natürlich klar, dass du den Multi nicht mehr zu Ende machst, sondern die Final-Dose gleich holst. Also das hätte jetzt in diesem Fall wirklich keinen Sinn ergeben. Aber vielleicht gibt es solche Situationen, irgendein Tradi am Straßenrand, den man eben so vielleicht doch kenntlich machen könnte.
Ja, in einer gewissen Mischung kann man das. Also was ich jetzt einfach auch interessant fand beim Ulf, jetzt wenn es so um Thema Bahnanlagen geht, dieses, wo er gesagt hat, einfach mal Bescheid geben. Also ich fand das erstens mal sehr sympathisch und menschlich. Einfach der Aufruf, geht doch mal rein in diese Bundespolizeistation am Bahnhof und sagt, ihr habt da hinten an den Fahrradständern einen Geocache versteckt, damit die dann, wenn sie Streife gehen oder wenn irgendwelche Passanten melden, da kramt einer an den Fahrrädern rum, der möchte bestimmt Fahrräder klauen. Es muss ja nicht immer gleich die Bombe sein, es können ja auch andere Meldungen sein, dass die dann wissen, nee, da ist also so ein Spiel versteckt. Ich kenne sowas. In Ingolstadt gibt es einen Geocache, der ist sehr schwer versteckt und da war im Listing auch gestanden, Bundespolizei weiß Bescheid, seid trotzdem vorsichtig, tut euch unauffällig verhalten. Und ich bin da so 4 oder 5 Mal hingegangen. Es war echt schwer für mich, den zu finden. Ich wollte dann schon reingehen und fragen, sagen, wisst ihr, wo das ist? Weil es war bekannt, die wissen Bescheid. Und ich habe mich dann auch viel wohler gefühlt als Sucher. Weil wenn ich da am Bahnhof rumkrame und dann kommt doch eine Polizeistreife, ja, dann kann es sein, dass sie mich festnehmen, weil sie sagen, was tust du hier? Was kramst du hier da hinter den Autos rum oder was weiß ich was? Und so war ich also absolut entspannt, weil ich wusste, wenn die kommen, dann geben sie mir höchstens einen Tipp, aber sie denken nicht, dass ich ja was Böses tue.
Ja gut, aber wie viele Caches sind auf diese Art und Weise oder in der Nähe von der Bundespolizei oder von der Landespolizei irgendwie versteckt? Das ist ja wirklich nur ein Bruchteil. Und dann ist die Frage, wie machen wir die anderen Caches kenntlich oder wie klären wir die Leute auf, dass da nichts Schlimmes ist? Also wir haben es auch inzwischen so gemacht, unsere Caches in der näheren Umgebung, in der Nachbarschaft, wir sprechen die Leute an, wir erzählen ihnen, dass es dort etwas liegt und dass man doch bitte die Finger dort weglassen soll. Aber die Gefahr ist dann natürlich, dass irgendwelche Kinder, die jetzt auch wissen, dass dort was liegt, eben damit rumspielen und der Cache dann öfters gemuggelt wird. Also es ist halt diese Gratwanderung zwischen geheimem Spiel immer noch und der Wunsch, das öffentlich zu machen, damit die Leute einfach nicht mehr besorgt sind, gerade in der heutigen Zeit. Ist ein bisschen schwierig, aber der Cache, von dem wir jetzt gerade eben gesprochen haben, der eben in Oberstdorf den Fehleralarm ausgelöst hat, ist jetzt vom Reviewer archiviert worden. Die Reviewer-Note lautet, Cache ist von der Polizei wegen Verdacht auf Rohrbombe entsorgt worden. Und ja, archiviert. Ja. Gibt es nicht mehr, Platz für Neues.
Also ich denke, in dem speziellen Fall ist es auch bestimmt ein bisschen blöd gelaufen. Der Cache-Verstecker hat wirklich alles andere als im Sinn gehabt, da irgendwelche komischen Sachen zu legen. Und trotzdem, jemand hat es halt gesehen. Ja. Nochmal, also für mich das Fazit als Sucher, aber auch als zukünftiger Verstecker, einfach doch noch ein bisschen mehr den Hirnschmalz einschalten, ein bisschen mehr Aktivität in Überlegungen, wie verstecke ich so einen Cache so clever, dass einfach von der Bevölkerung, also von den Muggels, niemand belästigt wird, niemand Angst haben muss, auch keine Polizei holen muss. Das ist einfach der Anspruch, den sollten wir an uns jetzt stellen, nach all dem, was jetzt war, damit es einfach nicht passiert. Also eine andere Lösung sehe ich nicht. Alles andere ist Zwischengeplänkel. Polizei holen ja, Polizei holen nein, kommt man gleich mit dem Bombenhund oder gucke ich beim Reviewer? Das ist eben, das haben wir ja diskutiert, es ist wirklich nicht einfach.
Ja, wir könnten natürlich auch unser Hobby ändern und vielleicht auf etwas umsteigen, was nicht so auffällig ist oder vielleicht doch.
Nein.
Nein?
Nein. Nochmal nein.
Okay.
Ich glaube, jetzt wissen alle, worum es geht, oder?
Ich glaube fast auch. Wir wollen nochmal über Pokémon Go sprechen, das ja in aller Munde ist. Es kommt auch bei uns natürlich nicht am Thema vorbei, geht ja fast gar nicht. Wir haben es jetzt auch gerade, glaube Christian, aktuell wieder erlebt, dass es doch noch Leute gibt, die wirklich das gerne spielen. Und welche Erfahrungen hast du jetzt damit gemacht? Hast du es mal ausprobiert? Ist es interessant für dich oder wie siehst du das Spiel?
Also ich habe mich nur informiert, ich habe YouTube-Videos gesehen, ich bin Windows Phone-Nutzer und da ist es noch in Arbeit. Das heißt, ich habe selber jetzt noch nicht spielen können, denke aber, dass ich schon eine ganze Menge darüber weiß. Es ist mal wieder eine faszinierende Technik, das ist überhaupt gar keine Frage. Wie lange es sich halten wird, darüber können wir, glaube ich, nur spekulieren. Die einen sagen, das ist in 3 bis 4 Wochen weg. Die anderen sagen, das ist nur der Anfang von riesigen weiteren Spielen und da macht's mir Angst und Bang. In zweierlei Hinsicht. Einmal, als ich von Pokémon Go gehört habe und mir das da mal angeguckt hat, wie das läuft, habe ich mich in Bezug auf Geocachen von heute auf morgen in die Steinzeit versetzt gefühlt. Ich dachte, meine Güte, wie lange werden wir noch handfeste, dreckige, lehmige, nasse Plastikdosen suchen? Das ist sowas von antiquiert auf einmal, wenn man diese virtuellen Viecher da auf den Displays rumhüpfen sieht. Ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, es bleibt noch uns erhalten, das Geocachen, dass wir nicht jetzt alle nur noch virtuell durch die Gegend rennen.
Also da habe ich wirklich absolut keine Sorge. Ich meine, wir haben so viele andere schon überstanden, ob Scyther, ob Ingress, ob Munzi oder sonst irgendwas. Da war schon so viel uns über den Weg gehüpft. Also ich glaube, wir Geocacher sind Geocacher sind Geocacher sind Geocacher. Wir lassen uns von sowas nicht beeindrucken, glaube ich.
Das hoffe ich sehr. Und was ich momentan sehe, also wenn man anfängt mit Geocachen, dann sucht man halt die einfachen Tradidosen und so weiter. Das kennt ja jetzt jeder. Und je mehr tiefer man einsteigt, fängt man dann doch an, besondere Sachen zu machen. Du gehst gerne lange Runden zum Beispiel, schöne Multis mit solchen Wegen. Da brauchst du nicht Pokémon suchen dafür, löst vielleicht dann ein Rätsel unterwegs. Ich gehe gern auf Lost Places gelegentlich, werde ich nachher auch noch drüber sprechen, ist wieder was Neues, auch für mich. So diese super Besonderheiten, die kriegst du beim Pokémon Go letztlich nicht. Also da wüsste ich nicht, dass ich da schon was gesehen hätte.
Ja, aktuell sicherlich noch nicht, obwohl, wie gesagt, diese Kombination aus virtueller Welt und realer Welt doch sehr interessant ist. Und vor allem, es soll ja wohl doch weiterentwickelt werden, wobei da nicht nur Nintendo dahinter steckt, sondern wesentlich mehr Firmen. Google ist ja auch noch mit dabei. Und dass das vielleicht noch gar nicht so schnell vorangeht, die Entwicklung. Was ich jetzt heute erst gelesen habe, dass ein neues Armband entwickelt werden soll von Nintendo und in wenigen Wochen in Amerika auf den Markt kommen soll, wo das Ganze dann noch ein bisschen agiler gehandhabt werden kann. Und wenn die solche Sachen natürlich machen, nachdem der erste Hype so vorbei ist, 7, 8 Wochen, und man sich das Ganze schon ein bisschen abgespielt hat, wenn dann wieder irgendwelche neuen Features oder Tools dazukommen, kann ich mir durchaus jetzt inzwischen vorstellen, dass es vielleicht noch ein bisschen weiter geht. Allerdings habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Pokémon-Spieler doch sehr von uns Geocachern unterscheiden. Ich glaube, dass wir doch eher so die Menschen sind, die in die Natur wollen, ins freie Land wollen. Und die Pokémon-Go-Spieler, die zieht es ja eher in die Städte, nämlich dort, wo Google und Nintendo und die ganzen Firmen, die daran beteiligt sind, eben diese Figuren aussetzen. Denn auf dem freien Land findest du momentan noch recht wenig von diesen Figuren. Aber in der Stadt kannst du eigentlich alle paar Meter eines von diesen Dingern einsammeln.
Muss man da eigentlich immer online sein? Also Internet also, haben, Smartphone?
Schon, ja, oder? Soviel ich weiß, ja. Und es soll auch wahnsinnig Akku zehren. Also das muss auch ziemlich heftig sein. Also ich habe einige laufen sehen, die dann gleich hinten dran auch ihr Akku-Pack noch dran hatten.
Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört und das spricht ja dann doch wieder für mein Garmin-Gerät. Das ist nicht online. Meine Spur wird zwar aufgezeichnet, aber eben nicht zu Google gesendet, wo ich rumgelaufen bin. Das ist ja auch noch so ein Aspekt. Und eben draußen im Wald funktioniert immer bestens, wenn ich alles gut eingetragen habe. Von daher habe ich jetzt doch die Hoffnung, dass uns das noch erhalten bleibt. Weil Akku und online ist halt draußen in der Gegend doch noch schwach entwickelt. Ne?
Ja, und gerade diese Datenschutzsache, muss ich ehrlich sagen, die macht mir am meisten Sorgen. Denn wenn ich mir vorstelle, dass zum Beispiel bei mir in der Arbeit auf dem Tisch, auf der Tastatur meines Computers ein Pokémon sitzt, ich schalte mein Smartphone an, schalte die Kamera an und fange diesen Pokémon ein. Dann nimmt ja wirklich mein Smartphone Daten auf, Bilddaten auf und ich weiß ja nicht, wo die landen. Das heißt, mein Büro wird in diesem Moment vielleicht von Google 1:1 abgescannt und abgemessen. Und Google weiß dann ganz genau, wie unser Büro, wie groß es ist, wo die Tische stehen, welche Leute davor sitzen, welche Technik wir verwenden. Also ich finde das ehrlich gesagt sehr beunruhigend, dass diese Spiele ja in unsere Firmen Einzug halten. Und ich weiß inzwischen, dass es Firmen gibt, da ist das absolut verboten, Pokémon zu spielen. Einfach aus den Gründen heraus, dass das Datenschutzprobleme geben kann.
Ja, bei Jugendlichen ist es so, es ist ja so, dass Apps meistens, auch wenn man aufgehört hat zu spielen, eben doch noch im Hintergrund laufen, wenn man sie nicht explizit zumacht. Und da wird also jeder Schritt jetzt von so einem Jugendlichen in der Innenstadt verfolgt. Und da kann dann Google sehen, und das wird gemacht, aha, dieses Mädchen, wahrscheinlich wissen sie sogar, dass sie 16 Jahre alt ist und so weiter, geht also immer wieder Richtung C und A, bleibt dann beim C und A Schaufenster, meistens so circa 15 Sekunden stehen, geht dann hinter zum Peak und Kloppenburg, dreht um und geht wieder zum C und A, bleibt wieder 15 Sekunden vorm Schaufenster und stehen und so weiter und so fort. Und das hilft denen schon wieder entsprechend auf da die zukünftigen Kunden einzugehen, Bewegungsprofile festzulegen und so weiter und so fort. Also das muss man wissen, dass man das damit bezahlt.
Naja, schauen wir mal, wie es mit Pokémon Go weitergeht. Ich habe es mir nicht installiert, ich werde es auch nicht spielen, verfolge das aber wirklich mit großem Interesse. Mal sehen.
Also meinst du, wir haben noch ein paar Plastikdosen übrig und dürfen noch weiterspielen?
Das dürfen wir. Allerdings muss ich zugeben, dass ich die letzten 3 Wochen keine einzige Dose gefunden habe, weil ich einfach überhaupt keine Zeit hatte. Ja doch, das ist gelogen. Ich hätte Zeit gehabt, aber ich habe meine Freizeit mit anderen Dingen ausgefüllt und das war auch ganz schön. Und deswegen habe ich nämlich heute leider keinen Cash-Tipp mitgebracht, aber du hast was mitgebracht.
Ja, ich habe was mitgebracht. Da muss ich mal tief schnaufen und auch das Listing nochmal aufrufen. Und zwar haben mich liebe Mitcacher gebeten, ob ich zu einem ganz besonderen Cache mitgehe, wieder mal nach Ulm. Ulm haben wir ja schon mehrfach dafür berichtet, dass das eine ganz tolle Cacher-Gegend ist. Du bist da auch schon oft gewesen, hast viele fantastische Caches gelöst in Ulm und Umgebung. Der Name ist schon beengend. Er heißt Claustrophobia Ulm 2013. Also es heißt, es wird eng. Und wenn man das Listing so liest, dann steht auch ganz klar drin, nicht nur, dass es eng wird, sondern es wird vor allem auch dreckig, es ist nass, es ist lehmig, es ist dunkel, man muss unheimlich viele Hilfsmittel mitnehmen, also natürlich Stirnlampen, Taschenlampen mit entsprechend vielen Batterien. Man soll Bescheid sagen, dass man da drin ist, also es ist ganz klar, es geht irgendwo hinein und es geht tief hinein, es ist als Lost Place gekennzeichnet. Also ich verrate mal nicht, was da früher war, aber da war also definitiv etwas. Und da bin ich also mit den 3 Mitcachern hier aus meiner Gegend dorthin gefahren. Ja, und dann ging es also wirklich klaustrophobisch los. Ich habe also meinen Ranzen, meinen sicherheitsangefressenen Essensranzen, den ich immer dabei habe, den habe ich also da durch ein enges Loch zwängen müssen und wir anderen auch. Und dann waren wir drin. Drinnen kann man dann zwar Gott sei Dank aufrecht gehen, aber natürlich nur mit Licht. Und es war teilweise auch wirklich gruselig. Da haben sich dann so irgendwelche weißen Schimmeldinger sofort bewegt. Und wir haben natürlich aus der ganzen Geschichte noch so wie kleine Kinder das noch etwas ausgeweitet und hatten uns dann also verfolgt gefühlt von diesen wabernden weißen Dingern, wie es in so manchen Horrorfilmen stattfindet. Also, dass ich dann mal in sowas reingehe, freiwillig, das hätte ich niemals gedacht, aber natürlich in Begleitung von 3 super Leuten, die eben da auch firm sind mit sowas und das auch teilweise schon kannten, so begeistert waren, dass sie nochmal mit reingegangen sind, da traut man sich halt dann schon. Es ist wirklich spannend. Das Problem ist, dieses als Cash-Tipp abzugeben. Man muss sagen, dass mehrere Stationen da drin gelegt wurden, die aber leider nicht mehr alle funktionieren. Der Owner hat es aber beschrieben in seinem Listing und man sollte sich, glaube ich, am besten mit dem Owner in Verbindung setzen und da noch gewisse Tipps sich holen. Ich glaube, wir haben das auch so gemacht. Und die Stationen, die da noch funktionieren, quasi pro forma lösen. Man braucht es momentan nicht mehr unbedingt. aber es ist eine Riesenerfahrung. Klaustrophobia, es ist wirklich eng und es ist nass, man wird wahnsinnig dreckig. Ich habe mich also auch noch nie in meinem Leben, zumindest soweit ich denken kann, in feuchten, weichen Schlamm reingelegt, bin da drin rumgerobbt unter engen Dingern vor und ja, Wahnsinn. Aber es war einfach eine super Erfahrung, mal so über die eigenen Grenzen zu gehen. Ich bin eigentlich eher ein Schisser, aber das war wirklich schon toll. So, dann kommst du hinten dann irgendwo mal Richtung Final. So viel kann ich verraten. Wir hatten dann doch einiges gelöst und dann eine weiter und dann hatten wir gesehen, worum es geht und ich habe dann echt geflucht. War es noch nicht gut genug. Es ist wirklich mehr als am Ende der Welt. Es ist wie Jules Verne 20.000 Meilen unter dem Meer. Wahnsinn, dass ich das mache. Aber es hat Spaß gemacht. Es hat sehr viele Favoriten, aktuell 203. Ich sag mal die GC-Nummer, GC13145. Klaustrophobia Ulm 2013 ist momentan als Mystery gelistet. Aber wie gesagt, lest euch das Listing durch. Man kommt an sich jetzt quasi wie als Tradi hin. Aber es ist eine spannende Geschichte. Und wer da mal was Besonderes machen möchte, soll das tun, natürlich als Team und wir hatten auch zur Vorsicht vorher Bescheid gegeben, wo wir sind, an welchen Koordinaten, denn da unten geht kein Handy mehr, GPS sowieso nicht, brauchst du dann ja auch nicht mehr. Also das muss man unbedingt tun, wenn man in solche Lost Places geht, dass man Bescheid sagt, wir sind da, denn sollte man aus irgendeinem Grund nicht rechtzeitig wieder rauskommen, dass einfach jemand anders weiß, dass du da bist. So gefährlich war es dann letztendlich auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwas einstürzen kann oder so, aber es ist schon tief drin. Angenehm waren die 8 Grad Temperatur. Draußen hatten wir über 32, das war dieser heißeste Tag im Jahr. Und das war schon schön frisch und angenehm. Wie wir wieder draußen waren, war es der Hammer, weil uns wirklich die Hitze voll ins Gesicht geballert hat.
Jetzt wollte ich dich vorhin nicht unterbrechen. Wie ist das, die einzelnen Stationen, die jetzt nicht mehr im Originalzustand sind, werden die wieder ersetzt oder hat der Owner irgendwie gesagt, dass er das jetzt nicht mehr machen möchte?
Ich hoffe, dass er es nochmal versucht. Wir versuchen ihn auch alle zu motivieren. Es ist halt schon traurig. Es sind Stationen, die ich jetzt nicht verraten will, aber ich denke ja immer, ich habe schon viel gesehen und mehr geht nicht. Mhm. Und dann kommst du an so ein Ding und sagst, wie kommt man nur auf so eine Idee? Also ich darf verraten, das steht hier drin, du brauchst UV-Lampe ganz oft. Da bin ich eh immer ein Fan davon. Du brauchst ein Smartphone, nicht zum Telefonieren, sondern für Digitalfotografie. Und was da abläuft, allerdings, das hat bei uns leider nicht funktioniert, aber ich wusste gar nicht, dass sowas auch geht. Du brauchst einen Magnetkompass. Ja, wofür brauche ich da unten einen Magnetkompass? Ihr werdet es sehen. Es ist unfassbar, was er sich ausgedacht hat. Ein Laser brauchst du, Schmutzhandschuhe, einen Müllsack zum Rutschen, Wechselklamotten. Ja, irre, wirklich irre.
Ja, dann werden die Stationen natürlich sehr, sehr aufwendig sein und sowas mal hoppla hopp wiederherzustellen wird natürlich schwierig sein. Das kann man natürlich verstehen.
Ja, also möglicherweise, ich könnte mir vorstellen, wenn er es nochmal anpackt und es wäre wirklich sehr schön, dass er dann einfach nochmal eine andere Idee einfließen lässt und nicht das alte wiederherstellt. Und dort unten gibt es keine Muggel. Definitiv nicht. Niemals im Leben geht da jemand freiwillig rein und weiß nicht, was dann dahinter kommt. Es sind definitiv, muss ich sagen, Cacher, die hier das Zeug einfach kaputt machen oder sich einfach nicht bemühen, das anständig zu behandeln. Also man kann es noch so gut bauen, wenn man da einfach grob hinfasst, dann ist halt kaputt und das ist schade.
Das ja, also, klingt wirklich sehr, 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 sehr spannend. Doch, darum hast du bestimmt einen tollen Tag gehabt. Wie lange wart ihr unterwegs?
In diesem Platz waren wir doch so 1,5 Stunden, denke ich. Und wir hatten aber dann den ganzen Tag in Ulm verbracht. Übrigens haben wir dann auch einen deiner letzten Cash-Tipps gelöst. Das war diese Hüft-OP oben am Krankenhaus. Also ich höre sie nicht nur an, sondern ich beherzige sie auch, soweit sie nicht so weit weg sind. Hüft-OP kann ich nur empfehlen. Super nette Geschichte. Überhaupt nicht so gefährlich wie da unten, aber auch ein Riesenspaß. Du weißt ja, hast es ja selber schon gemacht. Ja. Ja, wir haben den ganzen Tag, wir haben gesagt, wenn wir schon nach Ulm fahren, dann wollen wir den ganzen Tag dort cachen. Die Herausforderung war für meine Mitstreiter auch eine schwierige. Denn die anderen, das sind Leute, die haben also viele, viele tausend Funde und finden gerne viel Caches. Und ich war so kurz vor meinem 2000. Das ist ja nun mittlerweile auch nicht mehr viel, aber ich ja, bin halt auch stolz drauf, ist ja auch okay. Und habe gesagt, an diesem Tag dürfen wir nicht mehr als 8 Caches finden, weil ich mich mit einem Freund verabredet habe. Wir wollen beide auf 1999 gehen und dann gemeinsam, wie bei dem 1000er auch schon, da zusammen uns die 2000 holen. Und deswegen will ich an diesem Tag nicht mehr als 8 Caches. Da waren die Gesichter erstmal lang, aber man kann ja da sich besondere Sachen raussuchen. Und ich glaube, das hat sich gelohnt. Es war ein Ding spannender wie das andere. Alles hat so seine Zeit gebraucht. Wir sind halt keine Massenrunde abgegangen, wo mal auf einen Sitz 20 Dinger eingesammelt werden, sondern wir haben echt Spaß gehabt an diesem Tag. Und ich glaube, der ein oder andere von diesem Team hört auch zu und deswegen sage ich euch auch nochmal Danke für diesen tollen Tag und für diesen außergewöhnlichen Klaustrophobia in Ulm. Genau. Ja, da kämen wir. Hast du noch Fragen dazu?
Nein, ja? Ich weiß, wo du jetzt hin willst okay. Und da freue ich mich jetzt schon drauf.
Gut. Also hin. Also, einer unserer Hörer, nämlich wiederum der Klauk, also jetzt ist ja dann auch verraten, dass Klauk da mit dabei war, hat etwas Außergewöhnliches gemacht, eine Audioaufnahme für unseren Podcast erstellt. Und zwar mit einer der ungewöhnlichsten Stellen, die es gibt für Podcaster. Und hier vermischt sich eben Podcasten und Geocachen. Und als ich dann am Final war und da ging es also wirklich nochmal richtig dreckig und klaustrophobisch eng zu und ich habe echt meiner Angst Herr werden müssen und habe einfach laut geflucht. Ich kann sagen, ich war in einer Röhre etwas weiter oben und dann sehe ich unten zwei Lichter. Denke, was sind das denn für Lichter? Da sind zwei Smartphones mit Audiorekorder und die Aufnahme läuft. Da haben also die zwei durch dieses Loch ihre Handys gesteckt und haben mein Fluchen aufgenommen. Also so ein Einsatz von Hörern in so eine Ecke zu gehen, um da einen Audiobeitrag zu erstellen, das hat noch keiner gehabt, das sage ich euch.
Sehr schön. Und da wir das natürlich alle hören wollen, würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt und dann kommt das Beste nämlich zum Schluss und dann spielen wir euch diesen Audiokommentar, dann diesen Beitrag noch mit ein.
Ja, dann verabschiede ich mich auch ganz gerne. Danke dir, Dotti, wieder für einen launigen Podcast. Hat Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren. Verabschiede mich und wenn du dann durch bist, dann würde ich sagen, hängen wir das hinten dran. Ist es nicht sehr lang, aber es ist absolut Premium, würde ich mal sagen.
Wunderbar. Dann macht es gut, Leute. Hört uns wieder in 2 Wochen normalerweise. Und wer, wie gesagt, das Ingo Oschmann Buch gerne haben möchte, der schreibt das bitte bei uns in den Kommentaren. Und dann werden wir das nächste Mal an euch versenden, an einen von euch. So, und jetzt leg los, Christian.
Hallo, lieber Christian, alias Oboman. Hier spricht der Klauk. Vielleicht ahnst du ja schon, was jetzt kommt, aber ich denke, wenn du das möchtest, sollten deine Hörer auch einen Eindruck davon bekommen, wie intensiv du dieses Hobby Geocachen betreibst und mit welchem Einsatz du hier vorgehst. Als kleiner Beleg dazu ein Tonschnipsel von unserer letzten gemeinsamen Tour. Ich habe die wesentliche Stelle, ich denke, du weißt, welche ich meine, rausgeschnipselt und es ist unverkennbar, dass hier mit enormem Willen und Kraft gearbeitet wird. Viel Spaß beim Hören und Grüße vom Klaus.
Dreck! Oh. Mann! Dreck! Ah! Mann!